ARD Sounds.
Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren, für alle Menschen, die mit Eierstöcken und Gebärmutter geboren wurden und eben für alle interessierten Menschen. Wir versorgen euch alle 14 Tage mit gutem Wissen und wollen euch zu Expertin eures eigenen Körpers machen. Hormongesteuert hört ihr in der App von ARD Sounds. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Redakteurin und Moderatorin bei MDR Aktuell und meine Podcastpartnerin ist Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft und mir jetzt zugeschaltet aus Hamburg. Ich grüße Sie.
Hallo Frau Simonsen, ich grüße zurück.
Frau Schaudig, in dieser Folge wollen wir uns mal mit einem Thema befassen, das uns beide schon eine ganze Weile umtreibt. Es geht um eine Studie aus dem Jahr 2014, die zu dem Schluss gekommen ist, dass nur die Hitzewallungen und die vaginale Trockenheit wirklich den Wechseljahren als Symptome zugeordnet werden können. Diese Studie wird gerade in den Medien oft zitiert und mit den Studienmacherinnen werden Interviews geführt, um auch so ein Gegengewicht darzustellen gegen diese öffentliche Debatte über die Wechseljahre. Diese Debatte wird als überzogen kritisiert. Es kommt der Vorwurf, den Frauen werde zu viel Angst gemacht. Außerdem wollen wir am Ende dieser Folge auch noch ein paar Hörerinnenfragen von euch beantworten. Frau Schaudig, wir fangen mal an mit dem Blick auf diese Studie. Wir nennen sie Dresdner Studie, weil sie in Dresden gemacht wurde. Und ich habe die Pressemitteilung gefunden, damals von 2015. Die Überschrift war: Sinkender Hormonspiegel selten für Beschwerden in den Wechseljahren verantwortlich. Frau Schaudig, können Sie sich daran erinnern und welche Reaktion es damals auf diese Studie gab?
Ja, ich kann mich gut daran erinnern und man muss vielleicht sagen, es gibt offensichtlich zwei Studien von dieser Arbeitsgruppe und die ist damals schon auch sehr in der Diskussion gewesen, die Studie. Wir haben die auch damals gesehen und zwar gibt es einmal eine Studie, die 2012 publiziert wurde und dann gab es nochmal eine Studie, die dann danach geschoben wird, weil in der einen Studie hat man nur Frauen befragt und zwar im Alter zwischen 14 und 95 und in der anderen Studie sind auch Männer befragt worden. In der Frauenstudie waren es ungefähr 1300 Frauen und in dieser anderen Studie waren es 2500 Personen, also rund 2500, also auch wieder zwischen 14 und 95. Bei der zweiten Publikation, und da kenne ich nur eine Publikation dann von 2017, das muss ja dann nach dieser Pressemitteilung gewesen sein, die Sie gerade schildern, da sind die Ergebnisse ein kleines bisschen anders, aber im Prinzip wird der Rückschluss geschlossen, dass eben nur die Hitzewallungen was mit dieser Altersgruppe zu tun haben und die anderen Symptome, die wir auch immer wieder besprechen, Schlafstörungen, kognitive Einschränkungen, also Konzentrationsschwierigkeiten, Brain Fog, depressive Verstimmung, dass die doch eigentlich nichts mit den Wechseljahren und dem Hormonumschwung zu tun haben. Ja, und ich muss sagen, diese Aussage fand ich immer schwierig, ja.
Um alle Hörerinnen mitzunehmen, wollen wir mal ein bisschen erklären, wie diese Studie gemacht war, wie die sozusagen abgelaufen ist und was vielleicht auch als Studienziel oben drüber stand. Können Sie uns das kurz erklären?
Studienziel war im Grunde rauszukriegen, ob wirklich alle Symptome, die man so gemeinhin den Wechseljahren zuordnet, tatsächlich wechseljahrsbedingt sind. Also im Grunde so ein bisschen eine kritische Hinterfragung. Hat es wirklich alles was mit Wechseljahren zu tun oder sind es lebensspezifische Beschwerden? Deswegen hat man das gemacht und man hat Fragebogen gemacht, die auf dieser Menopause Rating Scale basieren, wo verschiedene Symptome abgefragt werden. Natürlich auf jeden Fall die Hitzewallung, da wird aber auch gefragt Schlafstörungen, da werden Gelenkschmerzen abgefragt, Herzstolpern. Depressive Verstimmung, Reizbarkeit, Ängstlichkeit, Erschöpfung, veränderte Sexualität, Harnwegsbeschwerden, Trockenheit der Vagina. Also das wird da alles abgefragt in der Menopause Rating Scales. Das hat man offensichtlich in dieser ersten Studie Frauen zwischen 14 und 95 gefragt. Was mir auffiel bei dieser Studie war, dass tatsächlich die Altersgruppe der 45- bis 59-Jährigen in der Studie überhaupt nur 24% ausmachte. Die meisten in der Studie waren jenseits von 60 Jahren. Das war der größte Anteil. Das waren also fast 30%. Und fand ich schon mal interessant. Der Rückschluss, dass Schlafstörungen gar nichts mit den Wechseljahren zu tun haben, sondern einfach was sind, was mit dem Alter zunimmt, ist natürlich schon was, was man hinterfragen kann. Jetzt habe ich mich dann so gefragt, wenn Sie einen 18-Jährigen fragen, schläfst du immer gut, hast du Schlafstörungen, wird der vielleicht, weil er gerade eine Prüfung hatte oder was auch immer, durchaus mal sagen, ja, ich schlafe nicht so gut. Also das ist natürlich eine schwierige Frage und hat vielleicht auch was damit zu tun, ob das suggestiv empfunden wird oder nicht. Was schon rauskommt in dieser Studie, auch mit den Schlafstörungen, ist, dass die grundsätzlich zunehmen. Und wenn man sich die Daten anguckt, gibt es schon so einen deutlichen Anstieg, so ab 50, der dann auch immer mehr wird. Jetzt muss man sich fragen, was passiert mit 50? Klar, Menopause beziehungsweise die Perimenopause, die diese Schwankungen beinhaltet. Und da nehmen die Schlafstörungen schon auch in dieser Studie an Fahrt auf. Dass die dann nicht aufhören, sondern im Alter eher schlimmer werden, ist ja jetzt nicht so erstaunlich, weil der Hormonmangel bleibt ja weiter bestehen. Also wenn man es dem Hormonmangel zuordnet, dann finde ich den Rückschluss zu sagen, nee, das hat gar nichts mit den Wechseljahren zu tun, ist einfach ein Altersphänomen, das finde ich schon mal schwierig. Also es gibt so verschiedene Dinge, wo ich mich frage, komisch. Und dann steht es natürlich im krassen Widerspruch zu auch Dingen, die einem Patientinnen erzählen und dieser Klassiker, und es ist wirklich ein Klassiker und begegnet mir jeden Tag in der Sprechstunde, dass die Patientinnen kommen und sagen, ich habe eigentlich nie Schlafstörungen gehabt und plötzlich wache ich nachts auf und liege 2 Stunden wach. So dezidiert hat man natürlich in dieser Studie nicht gefragt. Es gibt auch so eine Studie nicht her, weil es war ja schon eine große Studie, 1300 Frauen ist viel. Also das sind alles die Kritikpunkte. Und ich frage mich, was haben wir denn davon, wenn wir den Frauen sagen, nee, das hat gar nichts mit ihren Wechseljahren zu tun?
Aber um nochmal auf die Studie zu kommen, und weil ja auch die Männer befragt wurden, ich habe mir das mal angeschaut und mir mal so überlegt, so ein Mann Mitte 50, wenn der dann da ankreuzen soll, der könnte ankreuzen, ich schlafe schlecht. Der hat vielleicht zu viel Stress, berufliche Sorgen. Dadurch hat er vielleicht auch depressive Verstimmung und ist erschöpft. Würde er nochmal Kreuzchen machen. Und dadurch hat er vielleicht seit einiger Zeit auch nicht so wirklich Lust auf Sex. Und muss jetzt nachts vielleicht häufiger mal raus auf Toilette. Passiert ja dann auch im Alter. Das heißt, der Mann macht dann bei 5 Symptomen tatsächlich ein Häkchen rein. Und bei dem sind es ja nicht die Wechseljahre, bei dem ist es sozusagen das Leben, was ihn belastet. Ne? Und natürlich könnte man jetzt auch sagen...
Oder auch, Frau Simonsen, natürlich auch das Alter. Das Alter und auch bei den Männern schwindet ja der Testosteronspiegel allmählich. Das heißt, das ist ein alterskorreliertes Symptom. Und wenn man sich gerade die sexuellen Probleme in der Studie, ich sehe die Kurven gerade vor mir, das ist diese zweite Studie, wo die Publikation 2017 war, dann ist es so, bei den Männern hat man den Eindruck, mit der Sexualität ist es so bis 50, 55 ganz gut. Und dann nimmt es dann nehmen die Probleme zu und wir haben so einen Gipfel, ja, was auch immer, na, es könnte auch eine erektile Dysfunktion sein, was auch immer es ist, ne? Also, und hat ihren Höhepunkt zwischen 70 und 79 erreicht und dann wird es wieder weniger. Also die über 80-Jährigen sagen weniger. Jetzt kann man schon hinterfragen, warum auch immer. Die stört es vielleicht auch gar nicht mehr so. Sie müssen ja immer überlegen, ob auch ein Leidensdruck da ist. Und natürlich ist es so, und da hat auch Frau Weidner vollkommen recht, dass sie sagt, es ist nicht so, dass jedes Symptom, was Frauen in dieser Lebensphase angeben, wechseljahrskorreliert ist. Das ist vollkommen korrekt. Also ich sehe ja auch immer mal wieder Frauen, die sagen, ich habe dieses und jenes Symptom, gerade auch solche Themen wie Schlaf und depressive Verstimmung, da muss ich natürlich immer nachfragen, gibt es irgendwie ein Lebensevent, was das erklärt? Ich sehe auch Frauen, die sagen, wenn ich Urlaub habe, ist der Schlaf super und sobald ich wieder zurück bin, ist er schlechter. An der Stelle muss ich mich natürlich schon fragen, naja, das ist jetzt vielleicht auch wirklich bedingt durch Lebensumstände. Genau das Gleiche gilt für die depressiven Verstimmungen. Trotzdem spricht ja doch einiges dafür, dass die Hormonumstellungen diese Symptome zumindest verstärken könnten oder schlechter aushaltbar machen. Und gerade die Dresdner Gruppe hat auch eine Studie gemacht zur Selbstwirksamkeit. Und gebe zu, dieser Begriff war mir gar nicht so geläufig. Das ist aus der Psychologie wohl ein wichtiger Begriff, der was darüber aussagt, ob man sich in der Lage fühlt, Probleme gut, nicht so gut oder schlecht zu bewältigen. Also wie gehe ich mit den Problemen um? Und das sind natürlich sehr, sehr, wie soll ich es mal sagen, durchmischte Sachen, die auch sehr ineinander greifen. Das kann man nur sehr schwer scharf trennen. Daraus aber aus diesen Daten so den Rückschluss zu ziehen, und das ist ja das, was so ein bisschen nahegelegt wird, das hat gar nichts mit den Wechseljahren zu tun. Das finde ich, ja, wie soll ich es mal sagen? Ich finde es eigentlich einen falschen Schluss. Und natürlich frage ich meine Patientin, wenn die sagt, sie hat so Schlafstörungen, dann frage ich, kennen Sie das von früher? Dann sagt die vielleicht, ich hatte immer mal Phasen, wo ich schlecht geschlafen habe. Dann bin ich schon mal zurückhaltender. Dann denke ich, könnte wirklich eine andere Ursache haben. Oder ja, es ist eben stressbedingt, wie durch Urlaub oder Nicht-Urlaub. Aber das muss ich auch rausfinden. Aber dafür sehe ich zu viele Frauen, die eben das nicht sagen, sondern die sagen, das ist völlig neu, das kenne ich überhaupt nicht. Da muss man schon an die hormonellen Ursachen denken. Wie man das dann angeht, auch das wird ja durchaus auch gerade von Seiten der Psychotherapeuten, Psychologen immer sehr, sehr gelobt, ist die kognitive Verhaltenstherapie. Die hilft einem schon, mit den Symptomen umzugehen. Aber ich sehe doch zu viele Patientinnen, die einfach sagen, ich will mein altes Leben wieder zurück, und denen muss man helfen, wie auch immer.
Ich habe mir das Interview angehört, was die Studienmacherin Frau Professor Weidner dem Zeit-Podcast gegeben hat, auch ein Stundeninterview. Und da war ja, fand ich ganz interessant, dass sie sagt, ja, sie haben praktisch die alle das Gleiche gefragt, haben sie eben, was sie schon gesagt haben, diese Symptome, 14 bis 94 und eben auch Männer. Und man hätte in dieser Gruppe, die typisch ist für Wechseljahre Beschwerden, keine Häufung festgestellt. Und das war das Argument, dann zu sagen, das kann mit den Wechseljahren nichts zu tun haben. Ich frage mich ja, vielleicht war die Gruppe der Wechseljahre Frauen zahlenmäßig auch einfach doch zu klein. Sie haben ja gesagt, 24% waren es in dieser Altersgruppe. Und dann kommt ja dazu, dass statistisch eh nur jede dritte Frau einen großen Leidensdruck hat, und das verringert ja auch nochmal die Trefferquote. Das könnte ja vielleicht auch eine Begründung sein. Ansonsten wäre es ja schon sehr ungewöhnlich, dass es eben keine Häufung der Symptome in dieser Altersgruppe gegeben hat.
Das stimmt nicht ganz. Also da schon, also wenn Sie sich das angucken, dann gehen die Schlafprobleme. Die 35- bis 44-Jährigen haben ungefähr, ich gucke, kann es nur so ungefähr 17-18% Schlafprobleme, und dann mit 45 bis 49 wird es etwas mehr, dann sind es 20%, und dann geht es hoch in den nächsten 5 Lebensjahren auf 30% und nähert sich dann den 40% an. Irgendwann. Also es steigt dann stetig weiter. Das ist natürlich
auch im
schon
Alter der Schlaf halt schlechter.
Ja, wird. Ja, der Schlaf wird schlechter. Jetzt kann man sich natürlich fragen, hat vielleicht auch was mit dem Hormonmangel zu tun, der ja bleibt, aber das will ich gar nicht so überhöhen. Das könnte auch alles Mögliche sein. Wenn man sich bei den Männern den Schlaf anguckt, gibt es interessanterweise, warum auch immer, zwischen 45 und 49 so einen gewissen Peak an Schlafstörungen. Der geht dann da mal eben auf knapp 30%, geht dann wieder runter auf 20% und steigt erst bei den 70- bis 79-Jährigen wieder auf 30% an. Also die Schlafstörung bei den Männern, zumindest in dieser Studie, sieht einfach, verhält sich anders. Und da muss man sich schon fragen, ob das vielleicht ein statistischer Fallstrick ist. Denn wir haben es hier schon mit ungefähr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Alterskategorien zu tun. Und wenn wir uns überlegen, dass es ungefähr 1000 Männer waren, 1100 Männer, dann wird natürlich die Anzahl der Männer in jeder Gruppe relativ klein. Und es wird ja auch durchaus gesagt, ja, dass in den Wechseljahren, damit erklärt man sich ja auch so ein bisschen, dass die Frauen da mehr depressive Symptome haben und Schlafstörungen, dass die ja da besonders schwierigen Lebenssituationen ausgesetzt sind. Und dann muss ich mal sagen, wenn ich so meine Patientenklientel anschaue, die haben in allen Lebensphasen schwierige Situationen, ja. Die Teenager, da sind ja auch Teenager gefragt worden, die kämpfen mit ihrer Pubertät und kommen auch, haben ja ganz viele Probleme in, die lernen, wie gehen Beziehungen, die lernen, ja, wie finde ich mich im Leben zurecht, finde ich auch stressig, dann kommen diese ganzen Prüfungen, dann kommt die Ausbildungsphase, wo die auch unter Prüfungsstress stehen, dann beginnt der Einstieg in die Karriere, sie glauben nicht, wie anstrengend das für viele junge Frauen ist, das erzählen die mir auch und dann kommt, finde ich, nochmal der Aspekt, der sehr einschneidend ist, das ist nämlich dann, wenn die jungen Frauen Kinder kriegen, eine Familie gründen, gleichzeitig berufstätig sind, die erlebe ich mit einem Mega-Stress. Ich weiß nicht, ob der Stress geringer ist, als wenn dann die Kinder mit deiner 50-Jährigen aus dem Haus gehen, das ist dieses berühmte Empty-Nest-Syndrom, da die Frauen heute die Kinder aber viel später kriegen, sind die vielleicht auch mitten in der Pubertät? Also da gibt es ja auch diesen Spruch, Wechseljahre trifft auf Pubertät. Ich finde das total schwierig. Mich würde interessieren, das werde ich auch nochmal recherchieren, ob es nicht irgendeine Studie gibt, in welcher Lebensphase die Live-Events besonders knackig sind, sage ich mal. Also besonders belastend. Es ist schon so, dass man sich dann auch nochmal fragen muss, das ist auch mein Eindruck und ich sehe das auch durchaus aus Studien, dass man in dieser Phase der Wechseljahre mit den einschneidenden Lebensereignissen schlechter umgehen kann, weil die Resilienz nachlässt. Ich habe mir diesen Podcast in der Zeit auch angehört und ich fand auch vieles sehr richtig, was da gesagt wurde. Zum Beispiel, dass wir das nicht zu sehr pathologisieren sollen und da ist auch sicher was dran. Aber man muss jetzt schon auch sagen, Da wurde zum Beispiel genannt, ja, dass es nicht zuträfe, dass depressive Verstimmungen zunehmen. Und da muss ich jetzt mal sagen, ich kenne bestimmt 5 große Studien, die klar sagen, die Gefahr, dass eine Depression, die früher bestand, wieder aufflackert, ist insbesondere in der Perimenopause besonders hoch. Und Frau Professor Weidner zitiert auch andere Studien, klar, aber das zeigt einfach, es gibt etwas unterschiedliche Daten und dann nimmt natürlich jeder die vor allen Dingen an erster Stelle, die der eigenen Theorie passen und deswegen, ich gebe es zu, ich glaube dann zum Beispiel Frau Professor Mackey aus Chicago, die das brillant publiziert hat, dass die eben sagt, ja, es ist eine Risikophase und depressive Verstimmungen treten in diesen Wechseljahren und zwar vor allen Dingen in der Perimenopause besonders häufig aus. Es gibt eine andere große Studie aus Wales, eine Querschnittstudie, wo man sogar auch gezeigt hat, dass auch das Wiederaufflackern von bipolaren Störungen in dieser Lebensphase gehäuft auftritt. Also ich finde, es gibt schon viele Studien und ich finde in dem Fall, die Dresdner Studie, das ist halt eine beziehungsweise 2 Befragungsstudien, die diese Ergebnisse rückschließen, wobei man das auch im Einzelnen durchaus hinterfragen kann. Da bin ich einfach zurückhaltend. Ich wüsste gerne nochmal, man müsste das einfach nochmal ein bisschen genauer untersuchen. Also ich wäre da vorsichtig.
Frau Schaudig, ich weiß gar nicht, wie war denn, Sie haben ja mal in einem Podcast gesagt, über diese Perimenopause, die ja wirklich so eine Vielzahl von Problemen offenbar auslösen kann, darüber wissen wir noch gar nicht so lange so gut Bescheid, so ungefähr seit 10 Jahren. Gab es denn mal eine Studie, wo man dann hinterher sagte, ja, das kann das Symptomspektrum sein oder wo kommt eigentlich diese Liste her von diesen über 30 Symptomen, die man mittlerweile oft finden kann?
Ja, die sind natürlich so ein bisschen, wie soll ich es mal sagen, man hat einfach Erfahrungen aus Patientinnenkontakten da so gelistet. Das heißt, es gibt unterschiedliche Studien, die auch diese ganzen Symptome mal so aufgelistet haben. Zum Beispiel Multicenter-Studien, wo man sozusagen aus verschiedenen Ländern auch über verschiedene Kontinente das angeguckt hat und hat dann mal nach der Häufigkeit von Symptomen gefragt. Und da hat man halt ganz viele Symptome aufgelistet. Und das war eben neben den klassischen, die auch in dieser Menopausenskala vorkommen, auch noch eben andere wie Gewichtszunahme. Die kommt in der Menopausenskala gar nicht vor. Also man hat ein bisschen dezidierter nachgefragt, was haben sie für Symptome? Und da hat man sich, glaube ich, einfach auch an dem orientiert, was Patientinnen in den Sprechstunden äußern. Also eine dezidierte Liste, was alles sein kann, die gibt es wissenschaftlich meines Erachtens nicht. Die Menopause Rating Scale ist sehr, sehr anerkannt. Überall, da gibt es auch Modifikationen davon, dass man zum Beispiel zunehmend auch mit abfragt, okay, wie viel Hitzeballon haben Sie? Dann schreibt die Patientin vielleicht 4, also Stärke 4. Es geht immer von 0 bis 4. Und dann fragt man sie, wie stark belastet sie das? Und dann sagt die vielleicht, ach, damit kann ich ganz gut umgehen. Aber mehr stören mich die Schlafstörungen. Also das heißt auch die Frage, welches Symptom belastet mich am meisten, wird jetzt zunehmend abgefragt. Und die Studie oder die Professor Weidner kritisiert ja durchaus nicht ganz zu Unrecht, dass man in diesen Studien eben immer nur Frauen fragt in der Altersgruppe und dass man nicht den Vergleich hat zu den anderen Altersgruppen. Aber das ist natürlich auch methodisch schwierig. Und also ich meine, dass eine 20-Jährige trockene Scheide hat, ist relativ klar, wird sie eher nicht haben, weil sie genügend Östrogen hat. Aber vielleicht empfindet sie es, vielleicht findet der Sex nicht gut statt, weil sie nicht genügend erregt ist, da tut's weh, dann ist die Scheide trocken. Hat ja auch multiple Ursachen. Die Trockenheit der Scheide, gerade in der ersten Studie, wird zum Beispiel auch mit unter 10% auch bei den älteren Frauen angegeben. In der zweiten Studie sind es ein bisschen mehr. Aber da muss ich gestehen, ich untersuche ja Frauen auch und die Scheide einer 30-Jährigen sieht einfach vollkommen anders aus als die Scheide einer 70-Jährigen oder 60-Jährigen. Das sehe ich ja. Das ist ja ein objektiver Befund.
Aber trotzdem habe ich so gedacht, als ich das gehört habe, vielleicht müssen wir doch öfter auch nochmal sagen, dass natürlich diese Symptome auftreten können, aber eben auch nicht auftreten müssen. Ne? Und völlig ich richtig. Finde, da ist vielleicht auch immer so dieser Grat, an dem man sich so lang hangelt zwischen Aufklärung und Angst machen. Mhm. Weil ich finde ja, dass die Informationen für die Frauen extrem wichtig sind. Aber natürlich muss man dazu sagen, ein Drittel hat keine Probleme, ein weiteres Drittel hat so mittelstarke Probleme und nur ein Drittel ist wirklich komplett belastet, kriegt seinen Alltag nicht mehr hin. Und das sind ja die, die sozusagen dringend nach Hilfe suchen.
Ja, die dringend nach Hilfe suchen und die leider diese Hilfe nicht immer bekommen. Und zwar auch, weil sie in ihren Beschwerden nicht ernst genug genommen werden. Und das ist eigentlich etwas, was mich schon sehr stört. Das kommt auch bei, es gibt auch neuere Befragungen, die noch nicht publiziert sind, aber ich bin mit den Gruppen in Kontakt. Und es ist schon so, dass interessanterweise irgendwie ein nicht kleiner Teil der Frauen, vielleicht die Hälfte, sagt, nee, ist alles gut, läuft gut, ich bin gut versorgt, bin gut informiert. Aber die mit einem hohen Leidensdruck sagen da, ich bin schlecht versorgt, ich bin schlecht informiert. Und das ist vielleicht dieses Drittel, aber wissen Sie, ein Drittel ist ja auch nicht
wenig. Ist ja auch viel. Ja,
finde ich
natürlich.
Auch.
Und jede Frau, die betroffen ist, ist zu viel, also ist eine Frau zu viel, der nicht geholfen wird, muss ich mal sagen.
Aber wissen Sie, mit dieser Symptomliste von den 30 Symptomen, Sie wissen ja, Frau Simonsen, auch als wir unser Buch geschrieben haben, dass ich da immer so ein bisschen zurückhaltend bin mit der Liste. Und man muss natürlich aufpassen, wenn da zum Beispiel steht Schwindel oder Tinnitus und sowas kommt ja da auch immer mal vor. Das kann wirklich wahnsinnig viele Ursachen haben. Und es könnte sein, dass die hormonellen Imbalancen dieser Lebensphase dazu beitragen, dass es schwieriger ist. Zum Beispiel das Symptom Schwindel, was immer mal vorkommt. Das ist ein Symptom, das sehr unspezifisch ist. Das kann eine Million Ursachen haben. Ich sag's mal so, ich schicke meine Patienten immer alle erstmal zum HNO-Arzt, zum Neurologen, zum Orthopäden, ist irgendwas mit der Halswirbelsäule los. Das muss man abklären. Und Schwindel ist jetzt zum Beispiel ein Symptom, den ich manchmal den Wechseljahren zuordnen kann. Und wissen Sie, wie ich das rausfinde? Wenn die Frauen nämlich dann Hormone nehmen, ist der Schwindel plötzlich weg.
Ja,
aber
ja.
Das sind weniger als 10% meiner Patientinnen. Aber insofern ist diese Liste, was kann alles mit den Wechseljahren zusammenhängen, auch ganz hilfreich, weil wenn die mir sagt, ich bin jetzt 50, mein Zyklus ist nicht mehr regelmäßig oder hat aufgehört und plötzlich habe ich das erste Mal in meinem Leben Schwindel,
dann kann ich natürlich sagen, nee, das kann nichts mit den Wechseljahren zu tun haben. Aber ich kann auch sagen, das ist ja interessant. Und dann wird man irgendwie versuchen, das Problem vielleicht auch mal mit Hormonen anzugehen, um dann rauszufinden, ja, es hilft. Also ich habe eine Patientin, die immer, wenn sie die Hormone absetzt, kriegt sie den Schwindel wieder und dann nimmt sie sie wieder. Finde ich relativ einleuchtend, die ist postmenopausal, also hat keine Blutung mehr. Aber das sind Einzelfälle. Wichtig ist, dass man wissen muss, dass diese Symptome im Einzelfall mit den Wechseljahren zusammenhängen kann. Man muss aber auch umgekehrt wissen und jetzt mit der Brille der Patientin, dass es nicht so ist, wenn ich mehrere dieser Symptome habe, dass es zwingend hormonell bedingt ist. Also man muss es von beiden Seiten sehen. Die eine Seite ist, es kann sein, dass es mit den Wechseljahren zusammenhängt. Und die andere Seite ist, ich habe ganz viele Symptome, aber das kann alle möglichen Ursachen haben und muss nicht mit den Wechseljahren zusammenhängen. Ich glaube, das muss man ganz klar auch machen.
Und deshalb sagen wir ja auch oft, wenn diese Probleme auftreten, die Schilddrüse angucken, ne? Wenn Herzprobleme auftreten, zum Kardiologen gehen, also eben auch tatsächlich körperliche Ursachen abklären lassen. Das ist ja auch das, was wir immer zuerst eigentlich sagen, ne? Bevor man wirklich sicher sagen kann, das ist jetzt die Hormonumstellung.
Also Sie haben vollkommen recht. Es ist natürlich auch so, wir werden ja nicht jünger. Und mit dem Alter finde ich fitter und gesünder. Das ist auch eine Binsenweisheit, aber so ist es nun mal. Ja? Also auch unsere Gefäße altern. Unser gesamter Organismus altert. Und da gibt es vielleicht so Schübe, wo das dann mal mehr wird. Ich habe allerdings auch schon oft beobachtet in meiner Sprechstunde, dass eine Patientin kommt, meinetwegen jetzt mit Hitzewallung. Das ist ja eine klare Indikation für den Einsatz von Hormonen. Und ich setze Hormone ein. Und dann kommt die wieder und erzählt mir von irgendeinem Symptom, das plötzlich weg ist, seit sie die Hormone nimmt. Zum Beispiel der Schwindel. Ja? Oder auch zu diesen Gelenkgeschichten. Ich glaube, das Beispiel habe ich auch schon mehrfach erzählt, dass da eine Patientin kommt, die sagt, wissen Sie, seit ich die Hormone nehme, habe ich plötzlich gar keine Nackenprobleme mehr. Oder die Patientin, die ihre Schulter-OP absagen konnte, die war sogar mit in der Visitesendung, insofern kann ich es auch öffentlich sagen. Also ich merke schon, dass selbst in Momenten, wo ich überhaupt nicht an ein Wunder durch Hormone denke oder damit rechne, dass die Patienten dann manchmal sagen, das ist weg. Man muss einfach auf dem Schirm haben, wenn ein zeitlicher Zusammenhang besteht mit dem Auftreten der Wechseljahre und der ganz eindeutig ist, spätestens dann muss ich mir überlegen, es könnte ja was damit zu tun haben. Ich muss die dann nicht alle mit Hormonen behandeln. Es kommt dann drauf an, vielleicht kann ich das anders symptomatisch behandeln, was auch immer es ist. Aber ich muss es auf dem Schirm haben, dass es vielleicht eine Besserung gibt.
Frau Schaudig, danke schön, dass Sie sich noch mal in die Studie ein bisschen vertieft haben, uns ein bisschen aufgeklärt haben. Es ist nicht so ganz einfach, die Dinge immer so gegeneinander abzuwägen. Aber ich für meinen Teil finde, man sollte jetzt nicht wieder beginnen und den Frauen sagen, es sind eben nur die Hitzewallungen, weil das hat ja dazu geführt, dass viele Frauen sozusagen nicht ernst genommen wurden und dass denen auch nicht geholfen wurde durch ihre Ärztinnen und Ärzte. Ich glaube, Aufklärung ist auch für die Frauen gut und hier geht es nicht um Angst machen, sondern einfach um gutes Wissen.
Um gutes Wissen, ganz genau. Und ich persönlich gehe eigentlich davon aus, solange ich keine andere Ursache gefunden habe, kann ich das Thema Wechseljahre nicht ausschalten. Also ich denke einfach, das Bewusstsein, die Awareness auf Neudeutsch, dass es sein könnte, da tut man den Frauen Unrecht, wenn man das nicht einräumt.
Und wir haben ja mittlerweile, wir haben ja auch im Podcast schon so viel drüber gesprochen, was man mittlerweile weiß, was in dem Körper sich abspielt, ne? Was für ein Hormon durcheinander herrscht und was auch unser Gehirn aushalten muss in dieser Lebenszeit. Wir haben ja auch mit einer Herzärztin schon gesprochen, was Hormone für Auswirkungen haben können. Ich finde es dann so ein bisschen für die Frauen eine blöde Botschaft dann zu sagen, nee, das stimmt aber alles nicht. Also damit hat das alles gar nichts zu tun.
Ja, ich finde es eigentlich ein bisschen frauenfeindlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann kommt dann an der Stelle, das ist jetzt schon auch mal eine gesellschaftspolitische Frage. Ja, die Frau als Mangelwesen, erst hat sie Pubertät, dann hat sie Schmerzen bei der Regel, dann hat sie ein PMS und dann wird sie schwanger und dann hat sie auch noch Wechseljahre. Also ich empfinde es nicht als Mangelwesen, sondern ich persönlich würde auch immer wieder lieber als Frau geboren werden, wenn es sowas gäbe. Und ich würde das alles gar nicht missen wollen. Und das gehört halt zum Frauenleben dazu. Und ich glaube, dass man einfach akzeptieren muss, dass es das gibt. Denken Sie an die Segnung, als wir eine effektive Empfängnisverhütung gefunden haben in den 60ern. Das war doch für die Frauen ein Segen letztendlich, weil sie plötzlich darüber entscheiden konnten. Da kann man übrigens auch sagen, Kinder kriegen ist doch ganz was Natürliches. Wenn man Sex hat, wird man halt schwanger. Ich meine, ist auch so, würde doch aber niemand wirklich öffentlich sagen, sondern Empfängnisverhütung ist ein Gut, was wir uns erkämpft haben und was die Wissenschaft uns auch geschenkt hat. Und es hat Frauenleben extrem verändert. Ja, und ich meine, dem müssen wir uns doch stellen, ja, dass wir eben durch Sex nicht zwingend schwanger werden müssen, sondern dem, was dagegen stellen können, ist ja eine gute Entwicklung gewesen. Und wenn wir gegen andere Beschwerden, die Frauen haben, sei es jetzt die Schmerzen bei der Regel, sei es Wechseljahre oder PMDS, dann ist es doch gut, wenn wir überhaupt erkennen, diese Beschwerden gibt es. Ich erinnere mich immer an eine Talkshow, in der ich mal war als Expertin, und da war eine Journalistin, die sagte, wenn Männer Hitzewallungen hätten, gäbe es an jeder Tankstelle Östrogene. Fand ich ein sehr lustiges Zitat, aber ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass es gewisse körperliche Schwächen, die bei Frauen anders sich äußern als bei Männern, und dem müssen wir einfach begegnen.
Vielleicht soll man gar nicht Schwächen sagen, sondern Besonderheiten, Frau Schaudig.
Ja, vielleicht auch nicht Schwächen, Sie haben völlig recht, es sind keine Schwächen, sondern es sind einfach, wie soll ich es mal sagen,
körperliche Besonderheiten, hormonelle Besonderheiten.
Ja, Besonderheiten. Mhm.
Ich sage dann immer gern, das ist doch unsere Superkraft.
Ja, das finde ich sehr gut, das gefällt mir.
Frau Schaudig, wir kommen jetzt noch zu ein paar Hörerinnenfragen. Nach wie vor erreichen uns viele Mails. Ich schaue dann immer, welche passen gut mit in den Podcast, welche haben wir vielleicht auch schon beantwortet. Dann verweise ich meist die Hörerinnen dann auf die entsprechenden Folgen. Die Dana, die hat uns zum Beispiel geschrieben, sie ist 49 Jahre alt und sie leidet seit 35 Jahren unter Endometriose. Sie hat Gestagen-Monopillen genommen, die Desogestrel, die Dinogest, und hat beide nicht gut vertragen. Das hatte Auswirkungen auf die Psyche, auf die Libido. Dann bekam sie das Gestagen Lovonorgestrel. Damit ging es ihr viel besser. Vor allen Dingen psychisch, die Libido, naja, das war nicht so doll. Die Gynäkologin hat ihr jetzt eine Pille mit diesem Gestagen verschrieben. Und jetzt fragt aber die Hörerin, es gibt doch auch ein Hormonpflaster, wo dieses Lovonorgestrel drinne ist. Warum haben wir da bisher so wenig drüber gesprochen? Das Hormonpflaster heißt Bofem 7 Conti.
Ja, interessant. Ich habe gerade eine Frage auch von einer Patientin bekommen, auch per Mail. Manchmal schreiben die auch direkt an mich, Frau Simonsen. Also bei Dana gibt es mehrere Aspekte. Die ist 49 und hat diese Endometriose schon ewig. Es ist jetzt natürlich die Frage, ist Dana schon in der Postmenopause oder nicht? Das wissen wir nicht. Das weiß sie vielleicht auch selber nicht, weil sie vielleicht gar keine Blutung hat oder die Info haben wir nicht. Sie hat das Desogestrel und das Dinogest nicht gut vertragen. An der Stelle frage ich mich immer, haben die das auch deswegen nicht gut vertragen, weil Dana zu den Patientinnen gehört, die mit Desogestrel und Dinogest eine solche Absenkung des Östrogenspiegels haben, dass es dann doch zum Östrogenmangel führt. Das heißt, wenn Frauen mit Endometriose, da gibt man eigentlich vor allen Dingen Dinogest, denen es nicht gut geht, dann gibt man denen ein bisschen Östrogen-Transdermal dazu. Nicht zu viel, damit man die Endometriose nicht füttert. Also das ist das eine. Trotzdem gibt es immer mal wieder Frauen, die es nicht gut vertragen. Das Levonorgestrel ist ein Gestagen, was eigentlich auch ganz gut theoretisch wirkt bei Endometriose, gibt es aber nicht als Monosubstanz, also als einzelne Pille, so wie das Desogestrel oder das Dinogest. In der Wellnara ist etwas Levonorgestrel drin. Und jetzt ist aber das Wichtige, das kann man eigentlich nur geben bei Frauen, die definitiv die Menopause hinter sich haben. Warum? Weil die Levonorgestrel-Dosis da drin relativ niedrig ist. Da ist 1 Milligramm Östradiol drin, also oral geschluckt. Und die Menge von Levonorgestrel habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich weiß, dass es relativ niedrig ist. Das heißt, ob das für die Endometriose so die ideale Kombi ist, da habe ich so meine Zweifel. Da würde ich denken, zu wenig Gestagen, zu viel Östrogen im Verhältnis. Also da geht es schon mal mit los. Man müsste bei Dana wissen, was ist mit ihrer Endometriose und in welcher der Phase befindet sie sich. Und jetzt auch zum Hormonpflaster. Das FEM7-Conti hat eben Östradiol, 50 Mikrogramm, und das Levonorgestrel mit drin. Auch dieses Levonorgestrel ist niedrig dosiert. Das heißt, diese Kombipflaster darf man erst einsetzen, wenn der Eierstock definitiv nicht mehr mitmischt. Wenn der Körper noch eigenes Östrogen produziert, dann reicht die Menge an Gelbkörperhormon in den Pflastern, und das gilt übrigens für alle Kombipflaster, es gibt nur welche mit Levonorgestrel und mit Norethisteronacetat, die Menge ist nur dafür gedacht, dass die Schleimhaut der Gebärmutter geschützt wird gegen sozusagen die Menge von Östrogen, die in dem Pflaster ist. Das lässt sich mal schwer ausdrücken. Und wenn wir mehr Östrogen haben, immer wenn der Eierstock noch mitmischt, geht weder Wellnara noch das Pflaster. Und ich finde auch beide Kombis bei jemandem mit einer Endometriose in der Vorgeschichte zu niedrig dosiert vom Gestagen.
Das Hormonpflaster ist praktisch auch nicht verhütend.
Nein, um Himmels Willen. Aha, es gibt ein Verhütungspflaster, das heißt Evra. Da ist aber Ethinylestradiol drin und Norgestimat ist da drin. Also nochmal ein anderes Gestagen, das verhütet, hat aber damit einen relativ hohen Spiegel an Ethinylestradiol, macht auch Thrombosen. Das ist das einzige Pflaster, was anders als die transdermale Therapie in der Postmenopause eben Thrombosen macht. Warum? Weil da ist dieses Pillenöstrogen drin, das Ethinylestradiol, und nicht das bioidentische 17-Beta-Östradiol. Und das Pillenöstrogen ist einfach so potent, egal wie sie es in die Frau reinbringen, ob jetzt als Ring oder als Pflaster, dass es in jedem Fall das Thromboserisiko erhöht. Anders ist es beim 17-Beta-Östradiol, was praktisch in allen Menopausentherapeutika drin ist und auch in dem Gel und dem Östrogenpflaster, das ist 17-Beta-Östradiol. Wenn das über die Haut zugeführt ist, macht es eben kein Thromboserisiko. Ist kompliziert, haben auch viele noch nicht richtig verstanden. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass wir es an der Stelle mal sagen.
Und dieses Hormonpflaster FEM7-Conti, für wen, wann wäre, also das ist, wenn ich postmenopausal bin, auch als Hormontherapie könnte ich das verwenden.
Das funktioniert sogar gut. Man muss jetzt eines sagen, da ist nun leider dieses synthetische Gestagen Levonorgestrel drin, von dem wir ja sagen, dass es langfristig mehr Mammakarzinomrisiko, also Brustkrebsrisiko macht als bioidentisches Progesteron oder Dihydrogesteron. Ob die geringe Menge in diesem Pflaster tatsächlich dann ein so viel höheres Risiko macht, das wissen wir nicht. Ja? Und ich setze durchaus gerne mal die Kombipflaster ein. Manche Frauen finden das auch gut. Da haben die wieder beide Substanzen in einem. Man muss davon trennen. Es gibt auch Pflaster, die nur Östrogen enthalten. Davon gibt es übrigens viel mehr. Diese Kombinationspflaster, da gibt es gar nicht viele. Da gibt es das FEM7-Conti, es gibt noch Estramon-Conti in zwei Dosierungen und ich glaube, mehr gibt es gar nicht, fällt mir gerade an. Das FEM7 gibt es noch als Sequenzpräparat, da haben sie immer nur in der zweiten Hälfte ein Gestagen mit drin, aber dann war es das auch schon. Es gibt ganz viele Pflaster in verschiedenen Dosierungen, die nur Östrogen enthalten. Wenn Sie die nehmen, müssen Sie dann dazu ein Gestagen schlucken. Bei den Postmenopausalen nehmen wir dann gerne das Dihydrogesteron oder das Progesteron, wegen des besseren Profils fürs Brustkrebsrisiko.
Aber wenn jetzt die Frauen zum Beispiel, wir haben ja schon manchmal gesagt, die haben dann so Blutungsstörungen auch postmenopausal mit Progesteron und so, haben die da weniger Blutungsstörungen mit diesem Kombipflaster?
Nein, haben die auch nicht, und zwar deswegen, weil die Gestagenmenge da auch wiederum so relativ gering ist. Also ich sehe auch Frauen mit diesen Kombipflastern, die Blutungsstörungen kriegen. Das ist tatsächlich individuell sehr unterschiedlich. Also bei den Frauen, die mit Progesteron und Dihydrogesteron Blutungsstörungen kriegen, denke ich immer, das ist einfach dann zu niedrig dosiert worden. Man muss mit der Dosis hochgehen. Und also von dem Progesteron und Dihydrogesteron, manchmal stellen wir ja dann auch nochmal auf ein Schema um, wo man das Gestagen immer nur 2 Wochen im Monat nimmt. Dann bluten die auf jeden Fall, aber immer nur terminiert nach der Gestagenphase. Also diese Blutungsstörungen sind manchmal eine Krux, muss ich so gestehen. Da müssen wir uns immer was einfallen lassen. Aber es ist jetzt nicht die, das ist nicht die, die des Rätsels Lösung, denen allen die Kombipflaster zu geben.
Und bei der Dana wäre eben jetzt interessant, wo steht sie eigentlich? Wie aktiv ist ihre Endometriose?
Genau.
Weil,
ja.
Okay.
Ganz genau.
Mhm. So, die Johanna, die ist 44 Jahre alt, hat es auch mit der Gestagen-Monopille und transdermalem Östrogen probiert. So richtig wurden aber ihre Symptome nicht besser. Und nun hat ihr ein Arzt statt der Gestagen-Pille gesagt, sie möge eine Therapie mit Dytrogesteron, und zwar 2 Tabletten täglich davon durchgehend nehmen. Weiterhin 2 Hübe vom Östrogengel. Und seiner Aussage nach würde diese Kombination den Zyklus ebenfalls unterdrücken, würde nicht verhüten, aber eben den Zyklus unterdrücken und sei psychisch besser verträglich. Und wir haben ja bisher immer gesagt, Progesteron und Dytrogesteron sind da eigentlich nicht potent genug, um da irgendwas zu bremsen im Eierstock.
Also jetzt muss man schon noch mal, es ist auch ein bisschen eine Frage der Dosis. 2 Tabletten Dytrogesteron sind 20 Milligramm durchgehend. Das ist schon eine relativ hohe Dosis. Und damit hat man offensichtlich, gibt es auch inzwischen ein paar Studien zu, doch einen gewissen unterdrückenden Effekt. Der ist aber individuell sehr unterschiedlich. Ich weiß, dass die Kinderwunschkollegen gelegentlich den Zyklus runterfahren mit 20 oder 30 Milligramm Dytrogesteron. Ist aber auch eine hohe Dosis, die ich jetzt auch nicht einfach so ohne nachzudenken geben würde. Man kann es aber versuchen. Also es wird vielleicht bei der einen oder anderen funktionieren, aber ich muss nochmal sagen, 20 Milligramm Dytrogesteron ist jetzt auch relativ viel Gestagen. Ne? Das ist eigentlich was, was wir manchmal nehmen, wenn wir es zyklisch geben, dann geben wir schon mal 2 Tabletten. Aber bei der durchgehenden Anwendung, ja, kann man versuchen, wäre jetzt aber nicht mein Favorit. Aber könnte man auch ausprobieren. Gängig ist es nicht.
Okay, kann man diese 20 Milligramm, kann man das irgendwie so umrechnen, in wie viel Progesteronkapseln müsste ich dafür nehmen, oder ist das Quatsch?
Also mit Progesteron, das Progesteron hat halt das Problem, dass es sehr viel weniger stabil ist als das Dytrogesteron und auch individuell sehr unterschiedlich abgebaut wird. Und ob man jetzt, sagen wir mal, ich würde mal so denken, um mit Progesteron den Zyklus runterzufahren, müsste man, weiß ich nicht, 400, 500, 600 Milligramm nehmen. Dann, das wird in der Kinderwunschtherapie tatsächlich vaginal eingesetzt, diese Dosierung. In der zweiten Zyklushälfte in der Idee, dass die Schwangerschaft besser hält. Also ich würde das eher nicht machen. Ich glaube, dass das einfach nicht so gut vertragen wird.
Aber das könnte jetzt bei Frauen, die wirklich mit den Gestagenpillen gar nicht klarkommen, könnte man das zumindest versuchen. Störrische Eierstöcke werden vielleicht nicht beruhigt werden, aber macht das Dytrogesteron, macht auch was im Hirn mit diesem FSH, ja? Also stellt es auch so ein bisschen ruhig?
Eigentlich nein, aber wenn man davon ausgeht, dass es offensichtlich durchaus auch ein paar Daten gibt, mit 30 Milligramm gibt es tatsächlich Daten, aber die kommen aus der Sterilitätstherapie, da kann man den Zyklus offensichtlich bremsen und dann wird man bei der einen oder anderen Patienten auch mit 20 schon was machen. Ich persönlich kenne keine Daten zum FSH, aber theoretisch ist es schon denkbar, dass man damit diese Ausschüttung vom FSH etwas bremsen kann. Das kann schon sein, aber es ist nicht gut untersucht und
kann man ausprobieren. Aber wäre ein Versuch wert.
Ja.
Wir reden ja immer über diese Gestagen-Monopillen und sozusagen auch die Lösung für zum Beispiel, wir hatten es erst in dieser PMDS-Folge, ne, dass sie da die Patientin gern damit behandeln, weil dann der Eisprung sozusagen nicht mehr stattfindet und es den Frauen psychisch besser geht. Nun hat eine Hörerin sich ein bisschen erbost an uns gewendet und gesagt, sie findet es nicht sehr schön und sehr gedankenlos, dass wir immer über diese, Zitat, Zombie-Hormone sprechen und diese dann auch noch empfehlen. Ich weiß, ich kenne diesen Begriff Zombie-Hormone aus dem Buch von der Sheila DeLis, Woman on Fire. Das war ja das erste Buch, was ich damals in den Händen hatte. Und sie grenzt damit so ein bisschen eben die guten bioidentischen Hormone gegen die synthetischen Hormone ab, vor denen ja viele Frauen Angst haben. Zombie-Hormone, Frau Schaudig, sind wir da zu gedankenlos?
Ich muss immer ein bisschen schmunzeln über die Zombie-Hormone. Also ich muss jetzt nochmal sagen, ich glaube, das haben wir mehrfach auch schon besprochen in diesem Podcast. In der Perimenopause, wenn die Beschwerden vor allen Dingen dadurch kommen, dass der Eierstock verrückt spielt und die Hormone stark schwanken, kommt man mit dem bioidentischen Progesteron in vielen Fällen nicht weiter. Bei manchen Frauen funktioniert das. Ja? Zum Beispiel hilft es ganz gut gegen Schlafstörungen, wenn man es schluckt. Die Blutungsstörungen, bei manchen werden sie auch besser. Man kann das ausprobieren. Aber erfahrungsgemäß ist es bei den Patienten, die besonders unter diesen Schwankungen zu leiden haben oder mit den Schwankungen kämpfen, bringt das oft nicht weiter. Und ich sehe eben die Frauen, die sagen, meine Freundinnen nehmen alle Progesteron. Ich habe das versucht, aber es funktioniert einfach nicht. Das sehe ich relativ oft. Und dann nehmen wir eben zumindest vorübergehend doch synthetische Gestagene. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, ja, Zombie-Hormone. Also wir kriegen halt nur mit den synthetischen Gestagenen den Eierstock ordentlich unterdrückt. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel jemanden nehmen mit einer Endometriose, ja, da werden Sie mit Progesteron genau gar keinen Schritt weiterkommen. Und dann diese wirklich hilfreichen synthetischen Gestagene, wie zum Beispiel das Dienogest, als Zombie-Hormon zu labeln und damit den Frauen Angst zu machen, obwohl es was gibt, was ihnen wirklich gut helfen würde, das finde ich schwierig. Und wir haben vorhin ja auch schon angesprochen, dass wir mit der Einführung der Antibabypille Frauenleben dramatisch verändern konnten. Und wenn Sie so wollen, das waren alles in Anführungsstrichen Zombie-Hormone. Das geht ja nur mit synthetischen Gestagenen. Und ich finde es, also ich persönlich finde es schwierig, das so negativ zu labeln, also das Wort Zombie ist ja nun eindeutig negativ, das stört mich ein bisschen, weil in vielen Fällen funktioniert es halt nur mit synthetischen Gestagenen.
Ich weiß gar nicht, auf was sich Zombie-Hormon, dass es sozusagen unserem Körper schadet oder dass die Hormone ja unseren eigenen Zyklus sozusagen ausbremsen oder uns krank machen.
Na, ich glaube, dass auch bei Sheila DeLisle, ich kenne sie auch persönlich und sie hat mit ihrem Buch viel Gutes erreicht, dass sie in dem Fall Bezug nimmt auf die Gestagene, die in der WHI-Studie eingesetzt wurden. Das ist ja diese große Studie, wo dann rauskam, mehr Brustkrebs. Das waren ja alles Frauen, die postmenopausal waren. Und da weiß man, dass die synthetischen Gestagene eben für das Brustkrebsrisiko schädlicher sind, langfristig. Und man wird natürlich bei jemand, der 55 ist und die Menopause hinter sich hat, nicht unbedingt ein Hormon nehmen, was ein bisschen mehr Brustkrebsrisiko macht als das andere. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass auch bioidentische Hormone, wenn man sie lange nimmt, das Brustkrebsrisiko leicht erhöhen. Also es ist ja nicht so, dass das alles völlig harmlos ist. Aber es scheint zumindest so zu sein, dass das Brustkrebsrisiko geringer ist.
Aber wir haben ja, weil Sie WHI-Studie sagen, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Da haben Sie ja auch schon mal gesagt, dass die Hormone, die damals verwendet wurden, das sind ja, waren wirklich hochpotente Hormone, sowohl das Gestagen als auch das Östrogen, und dass man die gar nicht mehr verwendet, ne? Auch selbst ja, in den Kombipillen nicht, oder?
Ich muss, also das MPA gibt es schon noch. Also das MPA, in der WHI-Studie wurden als Östrogen geschluckte Östrogene verwendet, die aus Stutenurin gewonnen waren. In der Fachsprache nennen wir das konjugierte Equine. Equin steht für Pferd. Östrogene. Und das war so ein Cocktail aus ganz vielen verschiedenen östrogenartigen Substanzen, die auch zum Teil nur bei Pferden vorkommen. Also gar nicht bei Menschen. Es waren ja letztlich, wenn Sie so wollen, natürliche Substanzen, nur nicht natürlich für Frauen. Das Problem bei diesem Hormon war aber, dass es geschluckt wurde. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, das gilt sowohl für die konjugierten Equinöstrogene als auch für das bioidentische 17-Beta-Östradiol, dass wenn Sie das schlucken, machen beide ein erhöhtes Thromboserisiko, weil wenn Sie es schlucken, geht es in die Leber, dann macht die Leber mehr Gerinnungsstoffe und das machen die beide. Jetzt muss man mal schon auch eins sagen, auch dieses in Anführungsstriche böse Pferdehormon hat ja in dem Arm der WHI-Studie, die nur Östrogen nehmen durften, weil sie keine Gebärmutter mehr hatten, sogar das Brustkrebsrisiko gesenkt. Also insofern, ich würde gar nicht so rumhacken auf dem Pferdeöstrogen. Das Hauptproblem war, dass die geschluckt wurden, relativ hochdosiert. Die sind tatsächlich in Deutschland vom Markt. Die hatten auch nie so einen hohen Stellenwert wie in den USA. Und ein Kollege hat mal zu mir gesagt, Pferdeurin kann nicht gut für Frauen sein. Na gut, aber es war einfach die Idee, das ist ein Cocktail aus 30, 40 verschiedenen Substanzen und wir nehmen lieber die reine Struktur des bioidentischen Östrogens. In Europa war schon lange mehr bioidentisches Östradiol auf dem Markt und jetzt haben wir das andere gar nicht mehr. Aber jetzt kommen wir nochmal zu dem Gestagen. Das Gestagen in der BHI-Studie, was verwendet wurde, ist Medroxyprogesteronacetat, kurz MPA. Und da wissen wir auch aus Reagenzglas-Studien, dass es tatsächlich Brustkrebszellen im Wachstum fördert, also auch Brustkrebszellen, und dass das ungünstig ist. Das macht zum Beispiel das bioidentische Progesteron und auch das Dihydrogesteron sehr viel weniger. Und trotzdem gibt es immer noch MPA im Handel. Es hat eine hohe Wirksamkeit an der Gebärmutterschleimhaut. Das heißt, wenn Frauen da eine Vorstufe von Krebs haben oder in die Richtung gehen, gibt man denen auch gerne mal das MPA, zumindest vorübergehend, weil es für die Gebärmutterschleimhaut so gut ist. Da sehen Sie wieder, die Sache ist doch sehr komplex und man kann es nicht so reduzieren auf einzelne Facts und das dann alles als Zombie-Gestagene labeln, finde ich wirklich schwierig.
Die Christine hat uns geschrieben, sie ist 48 Jahre alt, hat regelmäßig aber verkürzte Zyklen. Sie nimmt wegen starker Schmerzen in den Finger- und Zehengelenken, sie schreibt, das ist wohl auch ein bisschen erblich bedingt, nun eine Hormontherapie, Einhub Östrogengel, trägt sie direkt auf die Gelenke auf. Das hat die Schmerzen deutlich verbessert. Sie nimmt dann 100 Milligramm Progesteron dazu. Nun hat ihre Ärztin einen Bluttest gemacht und festgestellt, dass auch der DHEA-Wert von Christiane sehr niedrig sei und empfiehlt nun noch zusätzlich DHEA einzunehmen. Die Ärztin meinte, das führe zu mehr Kraft, Vitalität und Wohlbefinden. Die Christiane hat aber unseren Podcast gehört und ist sich jetzt unsicher, ob sie zusätzlich zu Östrogen und Progesteron nun noch DHEA einnehmen sollte.
Also die Daten, es gibt sehr, sehr viele Daten zum DHEA bei Frauen, die jetzt einfach sich ein bisschen erschöpft fühlen. Es wird gerne eingesetzt, auch bei Anti-Aging-Medizinern. Meine persönliche Erfahrung mit dem DHEA ist nicht so wirklich überzeugend, muss ich mal sagen. Also das kam auch so vor 25, 30 Jahren, hat man eigentlich gedacht, mit DHEA können wir ganz vielem vorbeugen. Und die Studienlage zeigt, nee, es bringt eigentlich nicht wirklich viel, weder für die Libido noch für so allgemeine Vitalität. Was nie ausschließt, dass es der einzelnen Frau mal helfen kann. Ich persönlich verschreibe, sage ich ganz offen, nicht aktiv DHEA, mit einer Ausnahme bei Frauen, die eine schwere Störung der Nebennierenrinden haben, den Morbus Addison. Da gibt es durchaus Daten, dass es helfen kann, aber auch nicht bei jeder Frau. Also ich habe gerade vor kurzem erst beim Internistenkongress einen Vortrag dazu von einer super Expertin gehört, die gesagt hat, man muss es dann ausprobieren und wenn die Frau sagt, mir geht's besser, bleibt man dabei. Wenn die Frau sagt, nee, es bringt mir gar nichts, kann man es auch wieder weglassen. Also eine zwingende Indikation gibt's nicht. Und wenn mir jetzt einer sagt, mir geht's besser mit dem DHEA, habe ich nichts dagegen. Also man kann das ausprobieren, ob es einem besser geht. Ja, bei Christiane nochmal eins zu dem, dass sie das Gel auf die Fingergelenke aufträgt. Da gibt es natürlich null Daten dazu. Ich meine, vielleicht hätte sie den gleichen Effekt, wenn sie es sich auf den Oberschenkel auftragen würde. Das hat sie vielleicht gar nicht versucht. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass es da vielleicht durch bessere Spiegel lokal einen Effekt gibt. Also kann mir alles vorstellen. Ich bin eher ein bisschen besorgt. Sie nimmt noch 100 Milligramm Progesteron, obwohl sie hat ja auch noch Zyklen. Also da ist ja die durchgehende Gabe von Progesteron auch nicht ganz unproblematisch. Und da frage ich mich, ob dann die 100 Milligramm wirklich ausreichen. Also das wäre jetzt eher das, was mich jetzt da so beschäftigen würde. Und ob sie DHEA nimmt, das kann sie ausprobieren. Ich verschreibe es meistens nicht aktiv, aber wenn sie das Gefühl hat, es hilft ihr. Also sie schadet sich nicht damit. Vielleicht muss man dazu sagen, das DHEA ist eine Vorstufe.
Das wollte ich gerade sagen, dass wir nochmal erklären, was dieses DHEA dann macht in unserem Körper.
Genau. Also DHEA ist eine Vorstufe männlicher Hormone und auch eine Vorstufe für alle möglichen Hormone im Körper. Das kommt in riesigen Mengen vor, hat aber eine ganz kurze Halbwertszeit, weil es sofort weiter verstoffwechselt wird. Wir geben sozusagen dem Körper damit so eine Art Baustein, aus dem man dann irgendwas macht. Was er damit macht, ob er Testosteron macht oder was anderes, das wissen wir gar nicht so genau. Es gibt gute Daten für DHEA zur Vaginalbehandlung. Das sind dann nur 6,25 Milligramm. Muss man täglich anwenden. Gibt es auch in Deutschland bei Frauen, wo wir mit allen anderen Therapien nicht klarkommen lokal, geben wir auch mal DHEA. Ist leider keine Kassenleistung. Aber das ist ganz niedrig dosiert und hat eigentlich keine systemischen Spiegel. Also man muss sich das überlegen, ob man es ausprobiert.
Sie haben ja gesagt, was so ein bisschen kritisch ist, ist, dass sie noch eigene Zyklen hat. Aber jetzt mal angenommen den Fall, sie wäre postmenopausal, nimmt diese Dosierung und DHEA dazu. Müsste man dann nicht prophylaktisch mehr Progesteron geben? Weil wenn unser Körper Östrogen draus macht, wächst ja vielleicht die Gebärmutterschleimhaut auf, oder?
Ah, Frau Simonsen, Sie sind so schlau. Das finde ich sehr gut. Das ist eine total gute Frage. Ja, es ist eine sehr Sherlock Holmes. Ist eine sehr gute Frage, ja. Ich glaube nicht, dass sie durch DHEA in der gängigen Dosierung, das wird meistens 10, 20 Milligramm dosiert, tatsächlich so einen dollen Effekt aufs Östrogen haben würde.
Ah, okay.
Also das glaube ich, dass der nicht so stark messbar wäre. Aber Daten dazu weiß ich nicht und man muss es im Einzelfall sich denken.
Und zum Schluss, da habe ich zwei spannende Mails bekommen. Die Hörerinnen haben sich bei uns gemeldet. Sie sind postmenopausal, also schon über ein Jahr ohne Blutung. Und sie stellen fest, dass sie jetzt irgendwie jeden Infekt mitnehmen. Früher waren sie eigentlich nie krank, schreiben sie. Die eine schreibt, ich war bis circa zu meinem 54. Lebensjahr sehr selten mit Infekten krank. Das hat sich nun nach circa 3 Jahren ohne Blutung deutlich verändert. Ich bin gefühlt ständig krank. Und als Kind war das auch so ähnlich. Der Kinderarzt meinte damals, das ändert sich, sobald das Kind in die Pubertät kommt und so war es dann auch. Nun sinkt der schützende Hormonspiegel ja wieder und die Infektanfälligkeit kehrt zurück. Sehen Sie da einen Zusammenhang und gibt es da konkrete Dinge, die Sie empfehlen könnten?
Also so eine vermehrte Infektanfälligkeit kann natürlich ganz, ganz viele Ursachen haben. Ich kenne keine Daten dazu. Dass man infektanfälliger wird nach der Menopause, hat vielleicht aber auch noch nie einer nachgeguckt, könnte sein. Also ich kenne keine Daten dazu. Ich finde bei dieser Frage so ein bisschen interessant, dass es in der Pubertät viel war, vor der Pubertät viel war. Ist natürlich aber auch das Alter, wo man sehr vielen Infekten ausgesetzt ist, denen man dann mehr Immunität entgegensetzt. Also ich finde das ganz schwierig zu beantworten. Ich meine, wie würde man es rauskriegen, indem man mal Hormone gibt und guckt, wird es besser? Ich hätte da aber auch, also es ist keine echte Indikation. Was ich mich natürlich schon frage, man müsste in dem Zusammenhang sich überlegen, hat die Hörerin vielleicht auch mehr Schlafstörungen? Und ein verminderter Schlaf senkt die Infektabwehr. Also wenn sie zum Beispiel wegen des Hormonmangels, das wäre sozusagen eine indirekte Erklärung, wegen des Hormonmangels schlechter schläft, dann könnte das zum Beispiel ein indirekter Effekt sein auf die Infektanfälligkeit. Aber wir wissen ja schon, dass Östrogene in den Immunhaushalt eingreifen und zwar in verschiedene Richtungen. Auch das ist individuell unterschiedlich. Insofern will ich es nicht komplett ausschließen, dass es damit zusammenhängt.
Ja, weil wir haben ja auch schon drüber gesprochen, auf einmal nehmen Allergien zu, Autoimmunerkrankungen nehmen zu, dann bei den Frauen, da gibt's ja auch verschiedene Überlegungen, dass das was mit den Hormonen zu tun haben kann. Die Hormone beeinflussen unser Darmmikrobiom, das ist ja sozusagen unsere Immunabwehr schlechthin. Das ja kann schon denkbar sein. Oder ich habe auch so überlegt, vielleicht ist auch so, sind auch so zum Beispiel Ferritinspeicher runtergefahren. Vielleicht sollte man mal nach Vitamin D schauen.
Ja, das ist sicherlich alles was, aber wenn die paar, ja, bin ich völlig bei Ihnen. Deswegen auch meine Aussage am Anfang, vermehrte Infektanfälligkeit kann ganz viele Ursachen haben. Wenn man überhaupt gar nirgendwo was findet, okay, kann man höchstens mal einen Hormonversuch machen, aber da ist man sicherlich jenseits von jeder Leitlinie. Also das wäre ein wirklicher, ein wilder Versuch, sage ich mal.
Okay, aber kann schon sozusagen das Resultat auch von verschiedenen Faktoren sein, die sich dann halt auch ändern.
Ja, ja.
Einfach.
Ja, genau. Ne? Sehe ich auch so.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Dankeschön, Frau Schaudig, dass Sie sich nochmal in die Studienlage für uns vertieft haben. Und ich hoffe, ihr fandet das heute genauso spannend wie ich. Dankeschön, hat mir wieder viel Spaß gemacht.
Ja,
Hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Frau Simonsen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und wer vielleicht auch noch gern die ein oder andere Stelle mal in Ruhe nachlesen möchte, es gibt zu jeder Podcast-Folge von Hormongesteuert ein Transkript. Den Link packen wir wie immer in die Shownotes. Und in der kommenden Folge haben wir dann die Herzärztin und Gendermedizinerin Professor Sandra Eifert zu Gast. Denn unsere Herzen schlagen nicht nur anders, sie altern auch anders. Sandra Eifert hat für ihr neues Buch nochmal viele Studien gewälzt und Erfahrungsberichte zusammengetragen. Wir sprechen darüber, warum unser Herz anders auf Stress reagiert, wann es Zeit wird für einen Blutdrucksenker und warum es manchmal keine gute Idee ist, für uns Frauen einen Beta-Blocker zu nehmen. Außerdem beantworten wir viele eurer Fragen zum Thema verrücktes Herzrasen und Herzstolpern in der Perimenopause. Abonniert unseren Podcast, empfehlt uns gern weiter an eure Freundinnen, Schwestern, Arbeitskolleginnen, Partnerinnen und Partner. Und ihr könnt uns natürlich gern schreiben an hormongesteuert@mdraktuell.de. Und zum Schluss hier noch mein Hörtipp für euch. Es geht um Eltern ohne Filter. Das sind die Eltern, die auf die Frage, wie geht's, einfach mal ehrlich antworten. Und gerade als Mutter oder Vater ist das eben gar nicht so leicht. Klar, es ist ein großes Glück, seine Kinder aufwachsen zu sehen, aber es gibt halt auch viele anstrengende Momente und es gibt Momente, die einen wirklich verzweifeln lassen. Und genau darüber sprechen die Hosts Katrin, Else, Ruslan und Lukas mit ihren Gästen. Ehrlich und ungefiltert. Jeden Freitag gibt's neue Folgen von Eltern ohne Filter in ARD Sounds und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und klar, auch hormongesteuert hört ihr wie immer kostenfrei in der App von ARD Sounds.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.